Einstieg in unser heutiges Thema, lebendige Hoffnung. Es geht um Hoffnung. Das Gegenteil von einer lebendigen Hoffnung ist nicht eine tote Hoffnung. Aber wir merken schon bei diesem Wort Hoffnung, dass da wir so ein gewisses mulmiges Gefühl haben. Hoffnung ist nicht so hundertprozentig so eine Sicherheit im ersten Moment, weil man denkt, ja, das hoffen wir. Aber ob es so kommt, ob die Sonne kommt, ob der Regen kommt, das ist so die Frage. Man schreibt ein Examen und hofft, es zu bestehen. Ich erinnere mich noch eigentlich sehr gut an mein theologisches Examen im Fachbereich Neues Testament. Ich war so nervös, ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können, auch nicht lernen können. Bin morgens früher hin zur Freien Theologischen Akademie. Und weil ich zu früh da war, anderthalb Stunden früher, als die Prüfung begann, bin ich noch in die Bibliothek. In der Hoffnung, dass ich diese Prüfung bestehe. Was soll ich denn jetzt machen? Ach, ich denke, nimm dir irgendein Buch, irgendeine Zeitschrift und lese mal. Ne? Und dann fiel mir die Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaften in die Hände. Und dann habe ich da drin gelesen, da war ein Artikel von August Strobel. Ist Lukas der Verfasser des Epheserbriefes? Sag, was für ein Quatsch. Ne? Aber gut, ich lese mir das mal durch und bin dann dem Gedanken danach gegangen. Dann irgendwann war die Zeit und die Prüfung begann. Ich bin dann in den Klassenraum zur Prüfung. Und eine der Fragen, die gestellt worden sind, ist Paulus der Verfasser des Epheserbriefes? Und dann habe ich natürlich runtergepinnt, alles, was ich von Strobel noch gelesen hatte, ne? Und was ich dann dagegen sagen konnte. Und habe das dann abgegeben, habe auch bestanden, das ist nicht die Frage. Die Hoffnung ist dann erfüllt worden, in einer gewissen Weise. Aber der Herr hat mir auch schon ein Stück geholfen. Als ich die Arbeit zurückbekam, hat dann der Lehrer, Dr. Clean Rogers, drunter geschrieben, weil ich noch die Angabe machte. Ne? August Strobel ist Lukas der Verfasser des Epheserbriefes, Zeitschrift für Neutestamentliche Wissenschaft, 1977 erschienen, und dann habe ich noch die Seitenzahlen dazu geschrieben. Zurück bekam ich die korrigierte Fassung und er schrieb dann, die Seitenzahlen waren falsch. Und ich bin mir sicher, da hat er nicht nachgucken müssen. Denn der war schon sehr belesen, der Gene Rogers. Das war auch so eine Hoffnung, die man hat vor einem Examen. Werde ich das bestehen? Wir haben Hoffnungen im Leben. Und manchmal merkt man richtig, dass man Dinge tut, wo man genau weiß, dass die Hoffnung, dass man das erfüllt bekommt, sehr gering ist. Beim Lottospielen. Könnt ihr mal ausprobieren, meistens klappt es nicht. Und in der Regel, ja. Oder man hat die Hoffnung, dass die und die Partei jetzt gewinnt. Oder die und die überhaupt nicht gewinnt. Das ist auch eine Hoffnung, die man haben könnte. Die Hoffnung, von der wir heute reden wollen, die geht etwas tiefer. Es ist diese biblische Hoffnung und die hat eine viel tiefere Dimension. Und Paulus hat schon gesagt, Glaube, Liebe und Hoffnung, das ist so die Trias, die zusammengehört. Und Petrus hat in seinem ersten Brief, in Kapitel 1, auch diese Trias beschrieben. Glaube, Liebe und Hoffnung. Weil diese Hoffnung nicht eine vage Vermutung ist, ich könnte irgendwas bestehen, ich könnte irgendwas erhalten, mir könnte es irgendwo besser gehen, sondern sie greift viel, viel tiefer. Weil sie verbunden ist mit meinem Glauben an Gott, mit meiner Liebe zu Gott, mit der Liebe, die Gott zu mir hat. Und ich lese uns nochmal den Text. Gelobt sei der Herr und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr auch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtung. damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durch Feuer erprobt wird, Lob und Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung und die Liebe, die Hoffnung und der Glaube werden hier einfach angesprochen. Atemberaubend eigentlich, wie hier der Lobpreis Gottes in Worte gefasst wird. Und erst der Inhalt, der damit verbunden ist, Barmherzigkeit, neugeboren, lebendige Hoffnung, Erbe, Glaube, Liebe, Rettung, das Ende der Zeit. Starke Worte und ein starkes Bekenntnis. Worte, die deutlich machen, wie sich die Beziehung zu Gott auswirkt. Und diese lebendige Hoffnung, diese Hoffnung lebt einmal von der Vergangenheit. In der Gliederung können wir das sehen. Dann hinein in die Gegenwart. Und dann bis in die Zukunft. Als Petrus diese Worte schrieb, richtete er sich an eine weit verstreute Leserschaft. Das war nicht nur eine kleine Gemeinde oder eine große Gemeinde, es waren einfach Christen, die weit verstreut waren. Sie waren in ihrer Umgebung mit ihrem Bekenntnis und ihrem Glauben eigentlich Fremdlinge. Von den Römern wurden sie eine Untergruppierung des Judentums gesehen und sie litten erkennbar unter dieser äußeren Situation. Zeitweise wurden sie verfolgt, zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten. Vielen von den Geschwistern, ihren Kindern, hatten nicht den Zugang zu einer höheren Ausbildung. Und es war ihnen eigentlich auch der gesellschaftliche Anerkennung dann nicht zugetragen. Das kam ja eigentlich erst später, durch 311, durch dann die geschichtliche Entwicklung der Anerkennung des Christentums und dann die Anerkennung des Christentums 381 durch Theodosius. Aber davor, in dem ersten Jahrhundert und bis zu 311, war das Christentum eigentlich eine geduldete Minderheit, die aber immer stärker und größer wurde. Petrus begegnet den Fragen der Christen im ersten Jahrhundert nach Christus. Und die heutige Zeit ähnelt immer mehr den Gegebenheiten des ersten Jahrhunderts. Das Christentum ist eine Religion unter vielen. Sekten und Sondergruppen bieten ihr Angebot auch an. Ein Leben nach den Maßstäben der Bibel lässt sich in unserem gesellschaftlichen Kontext immer schwieriger verwirklichen. Wir haben einen Werteverlust. Wir haben eine Veränderung der Paradigmen unserer Werte. Eigentlich diese Ethik und die Regeln, die wir eigentlich haben, die müssen nicht unbedingt sein. Die sind im Moment vielleicht hilfreich, aber wer sagt, dass sie in der Zukunft auch wichtig sind? Die Auflösung von Ehe und Familie zum Beispiel. Ich habe euch schon mal in einem anderen Vortrag mal die Zahlen genannt. Als ich 30 Jahre alt war, dann waren meine Frau und ich verheiratet und mit uns 69% der deutschen Bevölkerung in ähnlicher Weise. Heute sind nur noch die um die 30 Jahre als Paare nur noch zu 29% so verheiratet. Das verändert sich alles. Und wir kommen eigentlich in eine Situation hinein, wo einfach das Christsein mit seinen Wertmaßstäben immer wieder an das Unverständnis der Gesellschaft dann eben stößt. Petrus schreibt den Christen damals und sagt, Leute, es gibt einfach Probleme, die wir haben und manchmal müssen wir auch sogar leiden. Das Wort Leiden gibt es 42 Mal im Neuen Testament und 12 Mal allein finden wir es im ersten Petrusbrief. Und das hat Gewicht und lässt die Unterdrückung erkennen, unter denen sie gelitten haben. Leiden gehörte zu ihrer christlichen Existenz. Petrus schlägt aber dabei ganz andere Töne an. Und er und die Christen, die diese Zeiten erstmals lesen, hoffen nicht das Beste, sondern sie sind mit einer lebendigen Hoffnung beschenkt. Die Christen in der Diaspora, in ihrem Leid, wissen sich nicht von ihrem Glück verlassen. Sie sind mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Sie leiden, werden mehrfach auf die Probe gestellt und dennoch freuen sie sich. Die Christen, die zwischen der Auferstehung und der Wiederkunft Jesu Christi leben, kennen das Geheimnis der lebendigen Hoffnung. Man sagt ja manchmal, die Hoffnung stirbt zuletzt. Christen bekennen sich hingegen zu einer lebendigen, unsterblichen Hoffnung. Und diese lebendige Hoffnung hat ihren Grund in der Auferweckung Jesu aus dem Tod. Und unmittelbar damit verbunden ist es, neugeboren zu sein durch Gottes große Barmherzigkeit. Das kennen wir auch in unserem Sprachgebrauch. Ich fühle mich wie neugeboren. Wer das sagt, hat etwas Besonderes erlebt. Und Petrus spricht davon, dass Gott uns neu geboren hat. Das ist mehr als ein inneres Gefühl. Das ist einfach das, was Johannes uns anbietet, indem er einfach sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und hier merken wir, dass unsere Hoffnung und unser Glaube ganz eng zusammengehören. Dass da, wo wir einfach sagen, Herr, komm du in mein Leben, ich möchte dir nachfolgen und ihm an ihn glaube, da in diesem Moment bekomme ich die Macht, sein Kind zu sein. Es ist nicht meine Macht, es ist die Macht Gottes, die das tut. Und das Ergebnis ist ein unvergängliches, reines, unverlierbares Erbe. Und das Erbe wird von Gott selbst im Himmel für die Christen bereitgehalten. Und dieses Erbe ist unverlierbar und unzerstörbar. Gott selbst bewahrt es für die, die an ihn glauben, und er bewahrt durch seine Macht die Glaubenden. Was ist das für eine lebendige Hoffnung, die einfach Petrus hier im Auftrag Gottes weitergibt? Dass gerade dann, auch wenn wir mit Leid, mit Bedrängnis, mit Verfolgung, mit Dingen in unserem Leben, die nicht so funktionieren, vielleicht mal auch ein verpasstes Examen, Krankheit oder Tod konfrontiert werden, dass dann darüber noch einfach der Glaube, die Liebe und die Hoffnung liegt, die einfach Gott gibt, die uns schenkt und unsere Seele gut tut. Gott hat dieses Erbe für uns bereitgehalten. Die Hoffnung lebt einmal von der Vergangenheit, was Christus für uns getan hat. Aber die Hoffnung lebt auch bis in die Zukunft. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Das ist das Ziel letzten Endes, dass wir Gott die Ehre geben und den Lob und die Herrlichkeit. Die Ehre Gott zu geben, Ehre kann auch bedeuten Macht, Glanz, Herrlichkeit. Und dieser Glaube wird immer wieder auch auf die Probe gestellt. Das gehört zum Alltag der Christen bis heute. Zur lebendigen Hoffnung gehört ein lebendiger Glaube, der sich bewähren muss und erprobt wird. Und unser Angefochtensein, unsere Situationen, wo wir einfach Leid zu ertragen haben, sind auch Gelegenheiten, wo wir den Glauben, den Gott uns schenkt, dann auch erproben können. Und dieser Glaube ist wertvoller als vergängliches Gold. Das heißt, er erweist seine Echtheit darin, dass er alles übertrifft, was wir für ewig halten, aber was vergänglich ist. Dieser Glaube ist größer als unsere Träume, unsere Sehnsüchte und unsere Illusionen. Als Christen des 21. Jahrhunderts sind wir den Jüngern der ersten und zweiten Generation näher, als es zunächst scheint. Wir sind beieinander, haben Angst, sind in der Minderheit und nehmen uns in unserer Umgebung als Fremdlinge wahr. Wir brauchen den Zuspruch Jesu. Die Verfolgung sehen wir vielleicht bei uns in Europa noch nicht so stark, aber in anderen Ländern und Kontinenten ist es sehr schwierig für Christen, ihren Glauben auszuleben. Und sie werden sehr stark eben verfolgt. Wir brauchen den Zuspruch Jesu an seine Jünger, der zu den Jüngern sagt, Friede sei mit euch. Auf die Augenzeugen der Auferstehung können wir uns verlassen, aber es gilt auch, auf die Liebe zu Christus und an den Glauben an ihn eben zu hoffen. Und die Hoffnung lebt, und das ist der dritte Aspekt, bis in die Zukunft hinein. Ihr liebt, ihm liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn nicht, jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung. Das, worauf es letztlich ankommt, liegt nicht allein in großen Sätzen, Bekenntnissen und Wahrheiten. Es kommt bei Gott auch nicht darauf an, ob wir Jesus wie die Jünger sehen und begreifen, persönlich. Was allein zählt und das Geheimnis der lebendigen Hoffnung ist, ihr liebt ihn und ihr glaubt an ihn. Und das sind eigentlich die Fundamente unseres Glaubens und unserer Hoffnung und unserer Liebe. Um die geht es an für sich. Und wenn wir einfach auch selbst erfahren und erleben, dass Gott uns in einer solchen Situation einfach auch hilft, die für uns im Moment keine Hoffnung darstellen. Jutta hat in den Zeiten ihrer Krankheit Höhen und Tiefen gehabt. Und die haben wir zusammengetragen. Aber das Entscheidende war neben mancher Frage, wie es weitergeht, auch manche Hoffnungslosigkeit, eigentlich unsere Verbundenheit mit Gott, unsere Liebe zu Gott, unseren Glauben an Gott. Und das hat uns wiederum getragen und das gibt uns wiederum eine Hoffnung, die selbst sogar dazu führt, dass man sagt, Herr, ich bin bereit, das von dir auch zu nehmen, was kommt. Weil einfach diese Hoffnung höher ist als das, was wir sehen können, was unsere Situation und unsere Wünsche sind, sondern weil wir einfach auch wissen, dass Gott es gut mit uns meint. Und wir auch wissen dürfen, wir haben eigentlich mehr als nur die Erfüllung von bestimmten Wünschen. Wir haben eine Hoffnung, die nicht vergeht. Das ist das Geheimnis der lebendigen Hoffnung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns sozusagen neu geboren. Durch die Auferweckung von Jesus Christus aus dem Tod hat er uns eine lebendige Hoffnung geschenkt. Mit diesen Worten begann der Predigttext. Dieses Lob klingt weiter bis zum Ende der Zeit, bis eben zur zukünftigen Herrlichkeit. Amen.